Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
Brechen und entern. Segeln die Gruftschrecken heute unter Jolly Roger? Nein, es geht um Einbrüche und alles, was damit zu tun hat. In diesem kleinen Quellenband aus dem Jahr 2008 treffen sie auf keltische Badinnen, ein komplett ausgestattetes Gildenhaus und den mörderischen Gott Ogmek.
Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der Moritz und ich stümperhaft versuchen werden, heimlich, still und leise zu brechen und zu entern. Und damit uns das besser gelingt, nutzen wir als Anleitung für unsere verbrecherischen Aktivitäten ein oldschooliges Werk aus uralten Tagen, und zwar Breaking and Entering, ein Band für Labyrinth Lord. Und wie immer weiß Moritz mehr über die Entstehungsgeschichte dieses OSR-Produkts von Anno Dazumal.
Ja, ich muss dich natürlich erst rügen. Und dann sofort korrigieren, wie es meine Art ist. Das Rügen natürlich für das uralte Breaking and Entering ist 2008 erschienen, bitte sehr. Das ist taufrisch und gerade dem Jungbrunnen entsprungen. Außerdem ist es natürlich für Osric erschienen.
Oh, stimmt.
Was ganz groß in einer schicken grünlichen Blase auf dem Cover zu erkennen ist.
Das kommt davon,
ja?
Wenn man sich profimäßig wie ich das Dokument ohne Cover ausdruckt.
Ah, ein Fehler. Naja, auf jeden Fall scheint es damals noch kein Kompatibilitätslogo, kein offizielles gegeben zu haben. Denn das sieht wirklich aus wie eine Kaugummiblase von Huba Buba Apfel, würde ich mal grob tippen. Egal. Also soweit zu meinen Zurechtweisungen. Das fängt ja gut an. Geschrieben wurde das gute Stück nämlich von Vincent Fruger und ist mit Illustrationen von Andy Atom Taylor, der ja auch für einige meiner Abenteuer was illustriert hat, also ein guter Mann. Herausgebracht hat es John Adams bei seinem kleinen Label Brave Halfling, der ja auch den Startschuss für meine beispielhafte Karriere abgab. Danke, John, alter Kleriker, denn er war ein Priester. Ist es vielleicht noch, das kann sein. Aber zurück zu Breaking und Entering. Hier haben wir es nämlich mal nicht mit einem Abenteuer zu tun, sondern mit einem Quellenband, der sich mit dem Ausarbeiten der Diebesklasse befasst. So gibt es hier neue Fertigkeiten, Regeln für Spionage, die TiefenwaldläuferInnen, die BardInnen, eine ausgearbeitete Diebesgilde, Patronengottheiten sowie etliche neue Waffen und Gegenstände. Du darfst direkt mit den neuen Fertigkeiten beginnen.
Ja, und weißt du, jetzt fällt mir auch die Schuppen von den Augen, warum ich davon ausgegangen bin, dass es ein Produkt für Labyrinth Lord ist, denn das gute Stück ist ja von Brave Halfling Publishing. Und so hast du mich schon konditioniert, dass ich, sobald ich irgendeinen Halbling mit Schwert in der Hand sehe, sofort bei Labyrinth Lord bin. Fantastisch.
Und tatsächlich, nicht nur das Logo hat ja den Halbling mit Schwert in der Hand, sondern auch ungefähr 90% der Illustrationen sind Halblinge mit Schwertern in der Hand. Ich glaube, Atom mochte einfach Halblinge mit Schwertern in der Hand.
Ja, wir kommen dann nochmal darauf zurück, auf den Halbling oder die Halblinge in diesem Band. Ja, das Buch ist, oder dieses Heft würde ich eher sagen, ist in Sektionen aufgeteilt. Und in der ersten Sektion dieses Bandes bekommen wir unter anderem Regeln dafür geliefert, welche Chancen nicht Spitzbuben, ich musste das Wort einfach benutzen.
Bitte, du sagst jetzt sofort Diebe.
Okay, nicht DiebInnen haben, um Wände zu erklimmen, und kurz gesagt, die sind gar nicht mal so schlecht. Denn wenn eine DiebIn den Gruppenmitgliedern erklärt, wie sie zu klettern haben, dann klappt das in 90% der Fälle ganz gut. Natürlich soll man das Ganze noch modifizieren für widrige Umstände, aber im Endeffekt kann so das Erklimmen von Mauern auch von Charakteren übernommen werden, die nicht DiebInnen sind, und das macht die Klasse natürlich auch leider ein bisschen weniger einzigartig. Ein zweiten Teil des Kapitels nimmt die Beschreibung von verschiedenen Spioniermissionstypen ein, die hier nach dem damit verbundenen Risiko kategorisiert werden, und zwar No, Low, Moderate und High-Risk Missions. Diese Missionstypen werden dann noch genauer beschrieben und entsprechende Beispiele werden angeführt. Da wir beide natürlich auf hohes Risiko stehen, nenne ich mal das Beispiel für eben jene Mission, und das wäre, sich in eine Elite-Militäreinheit undercover einzuschleichen, und diese Mission umfasst dann ein ganzes Jahr Ingame-Spielzeit. Eine Tabelle zeigt uns dann an, wie hoch die Erfolgschance für bestimmte Missionstypen sind, was durch die Deep-In-Stufe bestimmt wird, und mit einem W100 kann ich dann ganz schnell auswürfeln, ob die Mission Erfolg hat oder nicht. Natürlich gibt es die Chance, erwischt zu werden, und die steigt, bedingt durch die Sicherheitsvorkehrungen der Auszuspionierenden. Das heißt, die Anzahl der entsprechenden Würfe steigt und mit einer W100-Tabelle kann man dann auch noch auswürfeln, welche Konsequenzen auf die Spionierenden warten. Ich glaube, die Idee dahinter ist, eine komplizierte Spionagemission einfach mit 1 bis 3 Würfeln auswürfeln zu können. Die Frage ist natürlich, ob man das so simulativ spielen möchte oder ob man Lust hat, das am Spieltisch entsprechend auszuspielen. Ich glaube, da muss man dann irgendwie mit seiner Spielgruppe ins Gespräch kommen und fragen, welche Variante man da haben möchte.
So würden vielleicht sogar Shadowrun-Abenteuer Spaß machen, wenn ich das einfach mit 3 Würfeln machen könnte. Praktisch.
Die wären zumindest schneller vorbei. Der nächste Teil des Kapitels bietet uns neue Fertigkeiten, die im Spiel eingesetzt werden können, und zwar Seiltänzerei, Hochsprung, Hochsprung mit Hilfsmittel, Weitsprung, gefahrloses Fallen, Weitsprung aus dem Stand, Slapjack, also GegnerInnen bewusstlos schlagen, und eine Fertigkeit für den Deep Scout, zu dem wir später noch kommen werden. Es folgt dann noch eine entsprechende Tabelle, die uns die Erfolgswahrscheinlichkeiten für diese Fähigkeiten abhängig von der Stufe anzeigt. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, ob man diese Details wirklich im Spiel braucht. Natürlich erweitern sie die Fähigkeiten der Deep-Innen-Charaktere, allerdings verregeln sie natürlich auch immer mehr. Und die Frage ist dann natürlich, wo hört man mit dem Verregeln auf? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten, ob mir diese Diversifizierung der Diebesfertigkeiten gefällt oder ob mir das zu klein wird. Allerdings gefällt mir natürlich die Idee, dass mein Charakter mit der Fähigkeit Slowfall ninja-mäßig ohne Schaden bestimmte Höhen herunterfallen kann. Das hat schon was für sich. Wie sieht's denn mit Sektion 2, 3 und 4 aus, Moritz?
Ja, besser als die Fähigkeit Slowfox, auf jeden Fall. Die Sektion 2 ist exakt 4 Zeilen lang und ist eigentlich nur die überarbeitete Waffenliste und kann sowas von vernachlässigt werden. In Sektion 3 wird die neue Klasse, und zwar Waldläufer in der Tiefe, also Deep Scout hast du ja schon angekündigt, vorgestellt. Und Alter, ist das mehr oder weniger überflüssig und schlecht balanciert und mit keinerlei Zusammenhang zu anderen schon existierenden Klassen. Aber egal, auf jeden Fall hatte ich schon Spaß mit den Minimum-Attributen, die ihr haben müsst. Klar, ich würfel selber extrem schlecht. Aber eine Stärke von 6, eine Konsti von 6 und eine Intelligenz von 6 und ein Charisma von 6 sollte ich hinkriegen. Vielleicht ist die Geschicklichkeit von 9 ein wenig problematisch, aber das ist auf jeden Fall eine Klasse, die ihr auf jeden Fall spielen könnt, egal was passiert, egal was ihr so gewürfelt habt. Finde ich sehr, sehr merkwürdig. Dafür gibt es aber den EP-Bonus lediglich bei einer Geschicklichkeit von 16 oder höher. Das ist schon mal sehr sportlich. Sonst sind da meistens bei den bestehenden Klassen die Grenzen bei 13. Naja, und eigentlich kann der nicht viel. Der kann halt einige von den Fähigkeiten lernen, die du vorher schon kurz vorgestellt hast. Und ab Stufe 6 ist er einfach schwerer von hinten anzugreifen und hat nur einen Abzug von -2 statt -4, wenn er im Dunkeln angreift oder sie. Ganz komisch, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Aber Sektion 4 zeigt dann einen neuen Take auf die Bard-Innen-Klasse und basiert mehr auf den walisischen und gälischen Skalden. Das heißt, hier ist mehr Musik drin als bei den Barden, die wir bisher so kennen. Es richtet sich nur an nicht böse Gesinnungen. Die Voraussetzungen sind hier deutlich happiger als zuvor, denn hier haben wir notwendig eine Geschicklichkeit von 16 oder höher, Intelligenz von 15 oder höher, Charisma von 15 oder höher. Und wenn ihr das erfüllt habt, schlechte Nachrichten, es gibt keine Boni für hohe Attribute auf eure Erfahrungspunkte. Das ist streng, mies und gemein. Auf jeden Fall lernen eure Charaktere Sprachen lesen, bezaubern und so eine Art Weltwissen, wo sie jeweils einen Prozentwert ab einer bestimmten Stufe besitzen. Und sie können Sprüche von DruidInnen und IllusionistInnen aussprechen, allerdings erst, wenn sie Stufe 4 erreicht haben, und das müssen sie erstmal tun. Nachdem wir sie überhaupt erstmal ausgewürfelt haben mit diesen 3 Krachern, die wir benötigen. Und das sind schon blöde Attribute. Da haben wir immer noch nicht einen hohen Stärke- oder Konsti-Wert, um irgendwie einen vernünftigen Charakter zu haben. Also völlig unausgewogen. Aber die Bard-Innen-Geschichte hier gefällt mir halbwegs im Vergleich zu dem komischen Deep Scout, der mich ein wenig ratlos zurücklässt, muss ich jetzt schon sagen. Okay, du bist dran. Sektion 5.
Ja, in Sektion 5 bekommen wir ein Beispiel Haus einer Diebesgilde mit immerhin 29 Räumen. Aber wie es sich für ein Quartier einer Diebesgilde gehört, gehen die DiebInnen natürlich einer Scheintätigkeit nach, um ihre fiesen Aktivitäten zu vertuschen. Und die hier angeführte Beispielgilde tarnt ihre Aktivität, indem sie einen Raum für alle Kleinstgilden bietet, die dann dort ihre Büros haben. Also quasi ein modernes Shared Space Office oder sowas in der Art. In dem Haus ist dann aber alles zu finden, was eine Diebesgilde braucht, wie zum Beispiel der Anführer der Diebesgilde, Berkanor, der sich als der Gildenmeister der Kleinstgilden ausgibt, aber eigentlich natürlich ein Dieb der Stufe 12 ist, ein Privatclub mit Sommelier, Geheimgänge, davon jede Menge, und Stahlgolems, die man nur mit Passwörtern deaktivieren kann und die nur Gildenmitglieder in bestimmte Räume hineinlassen. Trainingsräume fürs Fallenentschärfen und Schlösserknacken, eine Schatzkammer und eine Diebeskneipe, deren Wirt auch einen Trank des Vergessens braut, um ihn dann unangenehmen GästInnen verabreichen zu können. Kurzum, ein recht lebendiges Beispiel für eine Diebesgildenniederlassung mit vielen Details. Die Frage ist nur, wofür brauche ich das? Eigentlich ja nur, wenn Charaktere in eine Diebesgilde einbrechen bzw. diese infiltrieren wollen oder wenn einer der Charaktere in die Diebesgilde aufgenommen wird, worüber er dann ja aber eigentlich auch nicht mit den anderen Charakteren sprechen dürfen wird. Also von daher nette Sache. Ich sehe allerdings nicht so den direkten Nutzen für den Spieltisch. Wenn du eine Idee hast, teile sie gerne mit mir.
Ich glaube, die Idee ist, dass du da eine komplette Deep-In-Kampagne starten kannst. Dass du halt eine ganze Gruppe hast, die dann alle dort in der Gilde sind. Aber ich weiß es nicht. Aber ich finde die ganz cool. Ich würde da auch ganz gerne einsteigen, um denen da mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Mal schauen, das wäre doch ein nettes kleines Abenteuer. Ja, ich habe mir 4 Gottheiten angeguckt. Und auch die schwanken zwischen Genie und Wahnsinn. Göttin Nummer 1 ist Benokobe, die Göttin der Nacht, der Diebin der Kreaturen der Nacht. Sie ist eine niedere Gottheit und wird auch die dunkle Schläferin genannt. Der Klerus muss auf der ersten Stufe Kampfstäbe verwenden und schwarze, in Klammern vielleicht auch dunkelgraue Kleidung tragen. Das heilige Symbol ist ein silbernes Medaillon mit einer stilisierten Harfe, die von 5 Sternen umgeben ist. Und interessant, der Klerus arbeitet oft mit Diebesgilden zusammen, um die bei ihren Missionen mit göttlichem Segen zu versehen. Nummer 2 ist Harmut, Gott der Reise, HändlerIn, GlücksspielerIn und DiplomatIn. Der Wandelstern oder auch das Fuchsauge. Und den mag ich schon mal. Überraschenderweise hat er als heiliges Symbol einen Fuchskopf mit Augen aus blauem Edelstein. Sein Klerus kleidet sich in Grau und Silber und trägt himmelblaue Reiseroben. Sie müssen alle von guter Gesinnung sein und dürfen Kurzschwerter tragen, was ja für KlerikerInnen schon mal ziemlich cool ist. Aufgrund von Harmuts ausgleichender Natur wird sein Klerus oft zum Schlichten von Konflikten gerufen. Und den fand ich ganz cool, auch wenn er sich auf den ersten Blick nicht las wie eine Gottheit des Ausgleichs, finde ich das doch als schlussendliche Idee ganz cool. Dann haben wir Ogmeg, O-G-M-E-G, ich muss es buchstabieren für euch, der Gott der AssassinInnen und des Konflikts. Er ist der chaotisch böse Herr der Raben. Der Klerus muss der gleichen Gesinnung angehören und darf Krummschwerter führen, also noch cooler als Kurzschwerter. Falls möglich, müssen sie Plattenpanzer tragen. Das heißt, selbst wenn sie eine unfassbar coole magische Kettenrüstung haben und dann in den Besitz eines Plattenpanzers tragen, nimm den Plattenpanzer. Ogmeg will es so. Das heilige Symbol ist ein Rabe, idealerweise aus Gold. Und dann haben wir Sonenis, auch total begackt auszusprechen. Ich weiß nicht, da gibt es schönere Namen. Gott der BardInnen, MusikerInnen und der Kinder. Harmut ist oft Gott der herumreisenden BardInnen, während sich die Gefolgschaft von Sonenis, dem lachenden Gott, eher aus BardInnen bei Hofe oder solche, die sich bestimmten Städten oder Regionen gebunden fühlen, besteht. Das Instrument ist gleichzeitig das heilige Symbol und wenn AnhängerInnen des Sonenis kämpfen, um Unschuldige zu beschützen, dann besteht eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass der Avatar des Sonenis erscheint und in den Kampf eingreift. Das finde ich ziemlich cool, aber da hätte ich natürlich gerne eine Tabelle, die das irgendwie pro Stufe um 2% steigert oder irgend sowas. Aber das finde ich sehr schön, dass Sonenis so um die Unschuldigen getan ist. Und ich will noch nichts vorwegnehmen, aber diese Gottheiten gefallen mir nicht alle, aber da kommen wir sicher gleich noch zu.
Willst du etwa in Frage stellen, dass Ogmeg der beste Name für einen Assassinengott ist?
Heißt ein bisschen so wie Muskatnuss, finde ich, aber.
Ja, richtig.
Nun dann.
Machen wir lieber weiter mit Sektion 7 und das ist das Ausrüstungskapitel. Hier findet sich alles, was das Diebesherz begehrt, also Buckler, Hand am Brust, Kletterklauen, Verkleidungssets, ein Pelletbow und ein Pelletcrossbow, mit denen man Stahlkugeln verschießen kann und zwei Waffen, mit denen man andere bewusstlos schlagen kann. Das ist zwar ein nettes Arsenal, aber natürlich interessieren uns vor allem die 7 und mehr magischen Gegenstände, die in diesem Kapitel aufgeführt werden. Und davon gefallen mir vor allem die Narrenhandschuhe, mit denen man ninja-mäßig Blitz und Rauch erzeugen kann und die Armbrust-Armschienen, mit denen man Assassinen-like Projektile verschießen kann. Ich muss auch die Teleskopstange nennen, die man von 6 Zoll auf 10 Fuß vergrößern kann. Und wer hätte nicht gerne eine klassische, aber handliche 10-Fuß-Stange dabei? Und auch nicht unerwähnt bleiben sollen die 7 verschiedenen Lauten, die hier wahrscheinlich wegen der Bardenklasse auftauchen, die alle unterschiedliche Effekte haben, aber alle die Bardenfähigkeiten verbessern und die Fähigkeit verleihen, bestimmte Zauber zu singen, wie zum Beispiel Fliegen oder Unsichtbarkeit. Das heißt, diese Lauten machen die Klasse deutlich stärker. Aber nicht nur das, denn die einzelnen nach verschiedenen Holzarten benannten Lauten bringen dann noch einen Bonus auf den Charm-Song für den Barden von bis zu 40% mit sich und dann auch noch bestimmte Zauber, die mit ihnen gesungen werden können. Insgesamt sind das also in den Händen von BardInnen sehr mächtige magische Gegenstände und das finde ich eigentlich ganz nett, wobei natürlich die Beschränkung auf Lauten durchaus hätte ein bisschen diversifiziert werden können. Eine Flöte oder sowas wäre ja auch ganz cool gewesen. Also einfach nochmal ein anderes Instrument als nur Lauten wäre ja vielleicht ganz nett gewesen, um Barden ein bisschen ein anderes Instrument in die Hand geben zu können.
Pauken sind auch mal gut.
Ja, Trommeln generell. Okay, dann machen wir beide mal weiter mit Layout und Illustration.
Ich muss aber vorher noch ein bisschen kritisieren, denn der Teleskop 10-Fuß-Stangerich ist sowas von lame, denn wir haben schon im Jahr 1984 die Teleskop 10-Fuß-Stange erfunden, wo das zweite Glied von oben mit einem ewigen Licht versehen ist, sodass, wenn du den so aufschnalzen lässt, dann das zweite Teil einfach leuchtet und wenn du es zusammenschnalzen lässt, dann ist es dunkel. Also bitte, das konnten wir schon als 10-Jährige besser. Aber naja, komm, netter Versuch, Vincent. Okay, ja, zum Layout. Es ist zweispaltig. So, ich bin fertig. Nein, es gibt insgesamt 7 Illustrationen. Zu denen komme ich gleich. Erst sage ich, die sind alle in der ersten Hälfte des Teils. Und in der zweiten Hälfte ist nichts mehr, gar nichts. Außer den unfassbar schuftig aussehenden Karten, die echt nicht schön sind. Auch damals hat ja Andreas Claren schon gute Arbeit geleistet. Den hätte man das sicher irgendwie für ein Glas Bier machen lassen können. Ja, die Illus. Ich liebe die Cover-Illu. Ich weiß nicht warum. Ich habe ein Herz für die und auch für die grüne Kaugummiblase, die sich da auf das Dach zieht. Tja, der Scherenschnitt von einer Mauer hochkletternden, ich würde sagen männlichen Dieb, finde ich sehr, sehr, sehr gelungen. Verteufelt gut das Ding. Und die anderen, ja, Andy ist halt nicht so der Gesichter richtig geil malen kann. Und es ist alles so ein bisschen amateurhaft schnuffelpuffelig. Aber wenn ihr wie ich da ein Herz für habt, seid ihr gut aufgehoben. Aber es geht definitiv präziser und auch oldschooliger, aber weniger mysteriös. Ich möchte es mal mysteriös nennen. Sag du doch ein gutes Wort dafür, bitte.
Oh, es wird schwierig mit den guten Wörtern für diese Illustration. Die Cover-Illustration ist wegen der komischen Proportionen, ich würde mal sagen, gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auf eine weirde Art doch interessant.
Absolut.
Ich kann dir was abgewinnen, sagen wir es mal so. Die restlichen wenigen Illustrationen finde ich durchwachsen. Wir haben ja vorhin gesagt, ich wollte den Halbling-Dieb nochmal erwähnen. Und der Halbling-Dieb auf Seite 6, der sieht cool aus. Mit dem kann ich mich anfreunden, mit dem kann ich gut leben.
Der hat doch ordentlich haarige Füße.
Richtig, wie es sich für einen Halbling gehört.
Da wächst ein komplettes Fußballfeld drauf.
Und er erfüllt alle Halbling-Diebes-Klischees, also von daher bin ich damit total zufrieden. Der kann sich sehen lassen. Und ansonsten gibt es zum Layout nicht viel zu sagen, glaube ich, oder?
Nö, das ist zweispaltig, man erkennt Dinge. Ja. Obwohl, komm, du kannst noch die beiden Barden und Bardinnen-Illus als halbwegs vernünftig, also zum Beispiel den beschlagenen Lederwams von dem Barden, den mag ich sehr. Sein Gesicht und so vielleicht weniger. Diese Cinderella-Barden ist eigentlich auch auf ihre Art und Weise ganz cool. Aber links daneben der von hinten zustechende Typ sieht aus, als wäre er vom Planet der Affen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, ihr müsst euch das ja nicht wegen der Illustrationen kaufen.
Ja, ich habe noch eine Frage zu den Illustrationen. Du hast ja gerade die Bardenklasse erwähnt. Ich weiß nicht, ob das nur an meinem PDF liegt, das ich habe, aber was macht diese rote Laute mitten in diesem Band? Denn alle Illustrationen sind schwarz-weiß, aber unter der Tabelle, in der wir erfahren, wie die neue Klasse des Barden aufsteigt und welche Zauber ihm oder ihr zur Verfügung stehen, gibt es plötzlich eine rote Laute. Völlig random.
Die ist in meiner gedruckten Fassung schwarz-weiß mit einem komischen Hintergrund, aber wahrscheinlich irgendein schnell noch reingebauter Lückenfüller.
Wahrscheinlich.
Ich habe keine rote Laute.
Dann macht das mein PDF umso besonderer.
Ja, absolut. Das ist wahrscheinlich eine Limited Edition, schrecklich teures Sammlerstück.
Bestimmt. Gut, kommen wir zum Fazit dieses Bandes. Wer soll denn loslegen, Moritz?
Also erstmal, ich mag Deepin, deswegen klicke ich los. Und sollte ich eine Kampagne um Deepin sich drehend planen wollen, würde ich das gerne benutzen. Ich kann es auch wirklich für zumindest zwei der vier Gottheiten und eine der zwei Klassen empfehlen. Die Fertigkeiten finde ich wirklich okay, die sind in Ordnung. Und ich mag auch die Diebesgilde entweder als Basis für eure Deepin oder als Ziel, dort irgendwas raus organisieren zu müssen. Das ist ja praktisch so eine Art kleines Abenteuer in diesem Band, wo ihr selber halt dann Motivation oder Ähnliches einbauen müsst. Aber ansonsten, mir gefällt das gut. Ich hatte es noch geiler in Erinnerung, als es jetzt im Endeffekt war. Aber es erfüllt seinen Zweck. Und wenn ihr Deepin mögt, könnt ihr wahrscheinlich diese 2, 3, 4 Dollar locker investieren.
Ja, mich lässt die Lektüre ein bisschen hin und her gerissen zurück. Wie du gerade schon gesagt hast, ist das ein netter Steinbruch für ein paar Dinge. Es sind ein paar coole Dinge drin, aber es sind auch ein paar Dinge drin, die ich nicht am Spieltisch benutzen würde. Ich weiß nicht zum Beispiel, was ich mit diesen verschiedenen Spioniermissionstypen anfangen soll. Ich glaube, wenn man mal schnell so eine Spionagemission auswürfeln möchte, ist das ganz hilfreich. Ansonsten sehe ich nicht so den richtigen Sinn für diese Art der Auswürfelei von solchen Spionagemissionen. Aber es gibt halt auch ein paar coole Sachen drin, wie ich das ja gerade schon gesagt habe. Also ein paar magische Gegenstände finde ich sehr cool. Ich finde diese Fähigkeit des Slowfall finde ich auch ziemlich cool für Diebe. Also es hat coole und nette Ideen. Ich würde es allerdings eher als Steinbruch benutzen und so ein paar Sachen da rausziehen, die mir gefallen und dann am Spieltisch unterbringen. Ich habe so ein durchwachsenes Gefühl nach der Lektüre, aber es ist so ein solides Ding, würde ich sagen.
Es will ja, glaube ich, auch gar nichts anderes sein als ein Steinbruch. Also das stellt dir ja in verschiedenen Abschnitten verschiedene Dinge vor, die du dann benutzen kannst. Oder auch nicht, wenn es um Deep Scouts geht beispielsweise. Die bräuchte ich nicht zwingend. Aber ansonsten, ich hatte da Spaß, nochmal durchzublättern. Ich werde da zwei Sachen, die ich dir nicht verrate, noch in den Dungeon des Todes einbauen.
Oh, sehr schön.
Die definitiv vorkommen werden. Und es reut mich nicht, dass ich das vorgeschlagen habe. Es ist jetzt kein Meilenstein der OSR-Geschichte, aber es ist ein nettes kleines Ding, was ihr euch definitiv geben könnt.
Ja, zumindest glaube ich auch, dass es zu ziemlich schmalen Preis zu haben ist. Also von daher macht man damit dann eigentlich auch nicht viel falsch, um sich ein paar nette Ideen daraus zu ziehen. Okay, das war's dann heute schon von unserer Seite mit einer relativ kurzen Folge. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, und wir machen keine Andeutung mehr, was als nächstes kommt. Edgy.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken, unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.